Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcast.
Ich begrüße euch zum Rabe Info vom Dienstag, dem 4. Februar. Schön, seid ihr dabei. Heute mit folgenden Themen. Ersetzt künstliche Intelligenz den Psychiater? Dieses Schreckensszenario wird am Wochenende im Schlachthaustheater durchgespielt. Was den Regisseur Manuel Hendry am meisten interessiert? Dass wir KI immer mehr Menschlichkeit zuschreiben.
Dass gerade diese Schreibung von Menschlichkeit uns sehr verwundbar macht.
Und wie wirksam sind EU-Sanktionen eigentlich? Nun, russische Oligarchen umgehen diese und verdienen dabei milliardenfach.
Alleine in den ersten 6 Monaten vergangenen Jahres betrug der Umsatz durch den Handel mit EU-Partnern von Rosal 1,3 Milliarden US-Dollar.
Welche Rolle die Schweiz dabei spielt, dazu mehr später in der Sendung.
Rabe Info.
Wir kommen zu den Nachrichten des Tages, zuerst mit Neuigkeiten aus der US-Regierung. Präsident Donald Trump will mit der Ukraine ein Abkommen aushandeln. Kiew soll künftig im Gegenzug für Waffenlieferungen Rohstoffe liefern. Konkret geht es um seltene Metalle, die in der Elektronik verbaut werden. Darüber berichtet der britische Guardian. Der deutsche Kanzler Olaf Scholz kritisiert dies als egoistisch und egozentrisch. Die Ukraine brauche diese Metalle für ihren Wiederaufbau. Nachdem Donald Trump Zölle auf Importe aus Mexiko, Kanada und auch China angekündigt hatte, kontert nun China mit Gegenzöllen. Darüber berichtet die Deutsche Tagesschau. Das Handelsministerium in Peking teilte mit, dass die einseitige Erhöhung der Zölle durch die USA einen schweren Verstoß gegen die Regeln der Welthandelsorganisation darstelle. Zudem kündigte China eine kartellrechtliche Untersuchung gegen den US-Technologieriesen Google an. Des Weiteren soll es zusätzliche Exportbeschränkungen bei kritischen Metallen geben, die die USA für ihre Tech-Industrie benötigt. Die Zeit Online berichtet zudem über ein Treffen zwischen dem US-Außenminister Marco Rubio und Nayib Bukele, dem Präsidenten El Salvadors. Bukele habe angeboten, gefährliche amerikanische Kriminelle in seinen Gefängnissen unterzubringen, auch solche mit US-Staatsbürgerschaft. Rubio zeigte sich dankbar über dieses Angebot. Die Gefängnisse El Salvadors gelten als überfüllt und gefährlich. Es wäre das erste Mal, dass ein demokratisches Land seine eigenen BürgerInnen in ausländische Gefängnisse schickt. Und noch eine weitere Nachricht aus El Salvador. Das Land schafft den Bitcoin als Währung wieder ab. Der Internationale Währungsfonds hatte dies gefordert und sich nun durchgesetzt. Darüber berichtet Telepolis. El Salvador war das erste Land der Welt, das Bitcoins als offizielles Zahlungsmittel zuließ. Und damit kommen wir nach Genf. Das Polizeigericht stellt fest, dass eine Demonstration auch von der Versammlungsfreiheit geschützt ist, wenn sie nicht angemeldet ist. Dies meldet Act Now per Medienmitteilung. Konkret geht es um eine Demonstration vom November 2023. In seinem Urteil vom 30. Januar 2025 fordert der Gerichtshof die Behörden auf, gegenüber friedlichen, nicht bewilligten Versammlungen Toleranz walten zu lassen. Dies, damit das von der Europäischen Menschenrechtskonvention garantierte Versammlungsrecht nicht ausgehöhlt wird. Im Rahmen der Demonstration kam es zudem zu einer Aktion, bei der 2 Personen ein Gebäude der UBS mit oranger Farbe besprüht hatten. Die UBS zog die Anzeige zurück, nachdem die AktivistInnen die Reinigungskosten bezahlt hatten. Und in den Kanton Bern, in Kirchlindach, regt sich Widerstand gegen Windturbinen. Mindestens 5 2 Meter hohe Windräder sollten zwischen Dorfzentrum und Schüppberg zu stehen kommen. Diese sollen den Energieverbrauch für 30.000 Personen decken und etwas über 40 Millionen Franken kosten. Darüber berichten diverse Zeitungen aus der Region. EinwohnerInnen von Kirchlindach und angrenzenden Gemeinden befürchten jedoch die Zerstörung des Waldes und gravierende Folgen für Vögel und andere Wildtiere. Sie haben sich in der Aktionsgruppe Gegenwind Friernisberg zusammengeschlossen und fordern die Gemeinde auf, die ab Frühling geplanten Windmessungen zu unterlassen. Der Ausbau der Windenergie geschieht im Rahmen der Energiestrategie 2050. Die Schweiz will den Energieverbrauch senken und den Anteil erneuerbarer Energie erhöhen. Windparkprojekte sorgen schweizweit immer wieder für Unmut. Und zu einer Meldung aus dem Berner Regierungsrat. Eine Interpellation des Lengnauer SVP-Politikers Adrian Spahr wollte vom Regierungsrat wissen, wie die Kantonsverwaltung und die Gemeinden mit Genderstern und anderen Sonderzeichen umzugehen haben. Der Regierungsrat gibt an, sich am Bund zu orientieren und keine Sonderzeichen in offiziellen Dokumenten des Kantons zuzulassen. Die Gemeinden hingegen können selbst entscheiden, wie sie damit umgehen wollen. Und noch ein Servicehinweis. Morgen Nachmittag testet die Schweiz im ganzen Land ihre 5000 Sirenen. Sie werden von 13.30 Uhr bis 16.30 Uhr zu hören sein. Es handelt sich dabei nur um einen Test. Das waren die Nachrichten des Tages mit Redaktionsschluss um 10.45 Uhr. Verantwortlich Ursi Grimm. Und jetzt zum Wetterbericht. In der Nacht auf Mittwoch wird es neblig und die Temperaturen sinken bis auf minus 4 Grad. Am Mittwoch ist es sonnig bei Temperaturen bis zu 5 Grad. In der Nacht auf Donnerstag ziehen Wolken auf und tagsüber bleibt es den ganzen Donnerstag bewölkt. Dies bei Temperaturen zwischen minus 1 und plus 3 Grad.
Rabe Info.
Das Regionalgefängnis Burgdorf hat kurzfristig eine neue Abteilung mit 40 neuen Plätzen geschaffen. Dort sollen sogenannte Ersatzfreiheitsstrafen abgesessen werden. Damit will der Kanton Bern auf eine außerordentliche Fallschwemme reagieren. Noah Piu hat die Details.
Ein IT-Problem beim Kanton, ein Parlament, das keine 5,5 Millionen für Container ausgeben will und ein Regierungsrat, der sich trotzdem nicht von seinem Kurs abbringen lässt. Das alles sind Glieder in einer Handlungskette, die am Ende dazu geführt hat, dass im Regionalgefängnis nun 40 neue Plätze geschaffen wurden. Vorletztes Jahr führte die Umstellung beim Rechnungswesen des Kantons Bern zu einer Verzögerung im Bußeninkasso. Nach Behebung des Problems kam es zu einer Fallschwemme bei den Ersatzfreiheitsstrafen. Das sind Gefängnisstrafen von wenigen Tagen, die dann anfallen, wenn Bußen oder Geldstrafen nicht bezahlt werden. Um die Menge an zusätzlichen Gefängnisstrafen trotz überbelegter Gefängnisse bewältigen zu können, wollte Sicherheitsdirektor Philipp Müller beim Regionalgefängnis Burgdorf Container aufstellen lassen. Er beantragte dafür einen Kredit von 5,5 Millionen. Diesen lehnte das Kantonsparlament jedoch ab. Weil es sich um kurze Strafen und keine schweren Delikte handle, könne der Kanton die Verjährung des Vollzugs in Kauf nehmen, argumentierte eine knappe Mehrheit des Rates. Dass dies für ihn nicht in Frage kommt, tönte Sicherheitsdirektor Müller bereits vor der Abstimmung im Parlament an.
Wir werden die Leute nicht laufen. Die werden genau gleich eingesperrt. Nur gibt es einfach eine zusätzliche Überbelegung. Wir haben 103% im Moment Belegung. Ich erinnere daran, in Genf gibt es ein Gefängnis Jean Dolon. Das hat im Moment 170%. Sie haben auch schon 200% gehabt. Wir haben also noch Kapazität und Luft nach oben.
Nun hat Philipp Müller diese Ankündigung in die Tat umgesetzt. Wie das SRF-Regionaljournal berichtet, hat das Regionalgefängnis Burgdorf 40 neue Plätze für das Absitzen der Ersatzfreiheitsstrafen geschaffen. Insgesamt 5 ehemalige Arbeits- und Lagerräume sind demnach mit Kajütenbetten ausgestattet worden. In einer Zelle werden gar bis zu 10 Personen untergebracht. Das ist in der Schweiz einzigartig. Die 40 zusätzlichen Plätze sollen vorläufig für 3 Jahre benutzt werden. Bis dahin wird die Arbeit, die in diesen Räumen zuvor verrichtet wurde, in umfunktionierte Mehrzweckräume ausgelagert.
Rabe Info. Kultur.
Ersetzt künstliche Intelligenz den Psychiater? Dieses Schreckensszenario wird am Wochenende im Schlachthaustheater durchgespielt. Im Stück geht es um eine Chatbot-Therapiesoftware der imaginären Firma Mindfix. Binnen 8 Minuten soll diese Depressionen heilen. Am Wochenende darf das Publikum im Schlachthaus die Software testen. Sarah Heinzmann berichtet.
Manuel Henry, Sie sind Autor und Regisseur des Stücks Friendly Fire at the Shrink. Darin geht es um künstliche Intelligenz und psychische Gesundheit. Haben Sie denn schon mal ChatGPT zu Fragen der mentalen Gesundheit befragt?
Tatsächlich nicht. Also ich arbeite sehr oft mit ChatGPT und ähnlichen Systemen, aber ich betrachte sie als das, was sie sind, nämlich Mathematiker, die mir zum Teil Auskunft geben können über Wissen in der Welt, aber ich glaube schon, dass Wissen über mich und meine Innenwelt am besten aufgehoben ist im Gespräch mit einem anderen Menschen, der auch hoffentlich eine solche Innenwelt hat.
Unsere Innenwelt, die diskutieren wir also am besten mit anderen Personen, die auch so eine emotionale Innenwelt haben. Das ist Ihre Ansicht. Wieso haben Sie denn beschlossen, sich in diesem Theaterstück eben dann mit diesem Thema der Chatbots und der künstlichen Intelligenz auseinanderzusetzen?
Als erstes muss ich sagen, das betrifft natürlich mich und meine Haltung. Ich weiß von Freunden, aber auch von Menschen in anderen Ländern, dass diese Gespräche mit Chatbots einem unter Umständen sehr viel helfen können. Was mich interessiert an dem Thema insgesamt ist die Art und Weise, wie wir immer stärker diesen Maschinen Menschlichkeit zuschreiben und dass gerade diese Zuschreibung von Menschlichkeit uns sehr verwundbar macht und verführbar dafür, Produkte zu kaufen. Weil wenn mir jemand sagt, es ist nicht nur ein Programm, sondern da ist ein richtiges Gefühl dahinter, dann bin ich auch bereit, mehr dafür zu bezahlen. Und dieser Mechanismus vom Vermenschen von Maschinen zu Konsum, zu Abhängigkeit, das ist das, was wir mit unserem Stück erkunden wollen und letztlich auch kritisch reflektieren.
Ja, und Ihr Stück, das handelt von einer skandinavischen Firma mit dem Namen Mindfix. Und wie diese Effizienzmaschine genau klingt, das ist in etwa so.
I can sense that something is bothering you. What is it?
You can tell me.
I understand that sharing personal information can be tough. Let's take it slow. What's something you'd like to talk about today?
Ihr Stück, das trägt den Namen Friendly Fire at the Shrink. Und Sie haben mir davor erzählt, ein Friendly Fire, das ist ein Feuer, das eröffnet wird von eigener Seite und das Shrink als Codewort für den Psychiater. Also die Psychiatrie, die mit den eigenen Waffen auf die PatientInnen zurückschlägt. Wieso dieser Name?
Im Grunde genommen wollen wir erzählen, was passieren kann, wenn wir diese Systeme zu sehr mit unseren persönlichen Erlebnissen und Gedanken füttern. Weil obwohl sie ja so tun, wie wenn sie furchtbar rational und objektiv wären, leiden sie ja auch unter dem, was man in der Technik Halluzinationen nennt. Das heißt, sie fangen an, einfach Dinge zu erfinden, die überhaupt nicht stimmen. Und in einer Situation, wo ich eine KI als Psychiater hätte, wäre das natürlich sehr, sehr schrecklich, wenn plötzlich eine Maschine behauptet, ich hätte Probleme oder Dinge gesagt, die ich gar nie gesagt habe. Und darauf zielt die Idee des Friendly Fire letztlich ab.
Ihr Stück, das ist also eine Parodie auf die aktuellen Entwicklungen in der KI-Branche, in der Mental-Health-Branche. Kommen wir doch noch darauf zu sprechen, wie genau Sie das dann inszenieren werden. Und zwar ist die Inszenierung eine 1-zu-1-Inszenierung. Man sitzt also nicht im Publikum, sondern alleine in einem Raum. Wieso haben Sie sich für dieses Format entschieden?
Therapie ist nun mal mit Ausnahme von Gruppentherapie eine 1-zu-1-Situation. Und deswegen haben wir gesagt, wenn wir jetzt schon eine solche therapeutische Situation herbeiführen wollen, die natürlich gespielt ist und nicht ernst, dann ist die 1:1-Situation auch der angemessene Rahmen. Zumal wir auch gemerkt haben, dass wenn man dann alleine ist mit so einem System, man einfach auch ganz anders sich einlassen kann, auch auf die Magie, die all diese Systeme ja haben. Es ist ja nach wie vor ein Wunder, wenn so ein System einen nicht nur versteht, sondern auch menschliche Sprache erzeugen kann. Und das für unser Gefühl kommt einfach besser zum Tragen als Erlebnis für das Publikum, wenn das in einer Einzelsituation stattfindet.
Sie haben gerade diese Magie angesprochen. Gruselt Ihnen auch davor?
Nein, weil, wie gesagt, ich habe ein sehr mathematisches Verhältnis zu diesen Dingen. Ich bin zwar immer wieder erstaunt, was da alles rauskommt, aber ich versuche doch sehr stark zu trennen zwischen dem, was passiert, wenn ich mit diesen Textsystemen chatte, und dem, was passiert, wenn ich mit einem Menschen an einem Tisch sitze und rede.
Friendly Fire at the Shrink wird ab Donnerstag im Schlachthaustheater aufgeführt.
Rabe Info.
Seit der Invasion der russischen Armee in die Ukraine stehen die russischen Oligarchen und ihre Vermögen im Fokus internationaler Sanktionen. So hat etwa die EU Sanktionen beschlossen, um damit der russischen Regierung zu schaden. Die Schweiz hat diese Sanktionen übernommen. Dennoch verdienen russische OligarchInnen milliardenfach am Krieg in der Ukraine und dem Handel mit EU-Mitgliedstaaten. Beim Umgehen der Sanktionen spielt auch die Schweiz eine Rolle. Wie die Oligarchen die Sanktionen genau umgehen, das haben unsere KollegInnen von Radio Korax in einer Analyse zusammengefasst.
Unternehmen und Firmen derer, die zum näheren Kreis Putins angehören, exportieren auch weiterhin ihre Produkte in den Westen. Selbst sanktionierte Personen verdienen Milliarden am Handel mit EU-Staaten, wie InvestigativjournalistInnen von The Insider herausgefunden haben. Gerät der Name eines Unternehmers in die Sanktionsliste, bedeutet das nicht zwangsläufig, dass all seine Gelder beschlagnahmt oder eingefroren werden. Dies geschieht erst dann, wenn ihm mindestens 50% der Anteile eines Unternehmens gehören. Deshalb umgehen die sogenannten Oligarchen die gegen sie verhängten Sanktionen, indem sie zum Beispiel ihre Anteile auf dem Papier verringern. So machte es Oleg Deripaska. Heute kontrolliert dieser 35% des EN Plus, welcher wiederum 57% der Aktien von Rusal innehält, einem großen Aluminiumkonzern. Der zweite größte Aktionär von Rusal ist Viktor Wechselberg. Auch ihn treffen die Sanktionen nicht, obwohl sein Konzern unter anderem Raketen für das russische Militär herstellt, die tagtäglich in der Ukraine zum Einsatz kommen. Alleine in den ersten 6 Monaten vergangenen Jahres betrug der Umsatz durch den Handel mit EU-Partnern von Rusal 1,3 Milliarden US-Dollar. Außerdem betreibt Rusal Fabriken in Schweden, Irland, Italien und Deutschland. Nach Europa exportiert Rusal vor allem durch sein in der Schweiz gemeldetes Tochterunternehmen RS International GmbH. In den ersten 6 Monaten vergangenen Jahres exportierte Oleg Deripaska Waren im Wert von über 100 Millionen US-Dollar. Seine Aluminiumlegierungen werden in nahezu alle EU-Staaten exportiert, auch nach Deutschland. Durch den Handel mit der EU finanziert Deripaska seine eigene Gruppe von Wagner-Söldnern, die in der Ukraine töten. Und auch interessant, seit Kriegsanfang hat sich sein Vermögen fast verdoppelt. 2,8 Milliarden US-Dollar zählt das Wirtschaftsblatt Forbes. Eine weitere beliebte Option, Sanktionen zu umgehen, ist das Umschreiben der Anteile auf Familienangehörige und sonstige nahestehende Personen. So macht das Alisher Gusmanow. So beträgt die Summe seiner Anteile eines Bergbau- und Metallunternehmens 48%, wodurch sein Vermögen unberührt bleibt. Auch dieser größte Metallkonzern Russlands exportiert nach Europa. Usmanows Anteilspartner im Konzern ist Abgeordneter Putins Partei Geeintes Russland, Andrei Skotsch. Dieser steht zwar in der Sanktionsliste, aber auch sein Unternehmensanteil ist sicher. Denn der gehört auf dem Papier seinem Vater Wladimir und seiner Tochter Varvara, die wiederum keine Sanktionen treffen. Und auch Usmanow und Skotsch profitieren enorm vom Krieg. Ihr privates Vermögen stieg seit Kriegsbeginn auf jeweils 13,4 und 6,7 Milliarden US-Dollar. Alleine durch die letzten beiden Jahre sind sie um 4 Milliarden US-Dollar reicher geworden. Phosagro ist der größte Phosphordüngerkonzern Russlands. Der Familie des sanktionierten Oligarchen Andrei Guriow gehören 48,5% Unternehmensanteile. Guriows Businesspartner ist der Rektor einer St. Petersburger Universität, Wladimir Litvinenko. Weder Litvinenko noch dessen Frau, der 20% von Fosagro gehören, stehen in der Sanktionsliste. Deshalb exportiert Fosagro uneingeschränkt nach Europa, während Litvinenkos Vermögen seit 2022 sich auf 3 Milliarden US-Dollar verdoppelt hat. Roman Abramowitsch gehören rund 29% Aktienanteile des Metallurgieunternehmens Jevras, welches ebenfalls nach Europa exportiert. Außerdem behält Abramowitsch Anteile des Bergbaukonzerns Nornickel. Der Hauptanteilseigner Nornickels, Wladimir Potanin, steht nicht in der EU-Sanktionsliste, daher exportiert der Konzern nicht nur nach Europa, sondern betreibt auch Fabriken in EU-Staaten. Und das ist nur die Spitze des Eisbergs. Während in der Ukraine täglich Menschen frieren und sterben, Menschen um ihr Leben fürchten und Angehörige durch Raketenbeschuss verlieren, Millionen von russischen Menschen die Zuspitzung Putins Diktatur im eigenen Leib erfahren, profitieren die Henker und die Sponsoren all dessen immer weiter durch den beständigen und unaufhörlichen Handel mit EU-Staaten. Daher bleibt uns kein Hoffen, dass bei Putin irgendwann die Raketen ausgehen. Geld ist genug da, dank Europa.
Eine Analyse von unseren KollegInnen von Radio Korax in Halle. Rabe Info.
Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Das war's für heute vom Rabe Info vom 4. Februar. Die heutige Sendung findet ihr auch auf unserer Webseite rabe.ch und auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Diese Sendung gehört euch, liebe HörerInnen. Über Anmerkungen, Fragen oder Kritik freuen wir uns. Schreibt uns doch an inforedaktion@rabe.ch. Das nächste aktuelle Rabe-Info gibt es morgen wieder, wie immer, um 11 Uhr. Zur heutigen Sendung beigetragen haben Sarah Heinzmann und Noah Piu. Und am Mikrofon verabschiedet sich Ursi Grimm. Macht's gut und hoffentlich bis morgen. Gleicher Sender, gleiche Zeit. Tschüss zusammen.
Rabe-Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.